Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 56, heute mit Silas, und wir klären die wichtigen Fragen. Gab es die Mondlandung überhaupt? Leben vielleicht Reptiloide unter uns? Und was ist eigentlich mit Bielefeld? Los geht's. Hallo Silas.
Hallo Dennis.
Silas, es ging schon hier gut los. Wir haben das 15 Mal neu starten müssen. Da könnte man ja direkt einsteigen ins Thema und sagen, was war der Grund dafür? Was ist hier, wer versucht uns hier vom Aufnehmen abzuhalten und so? Aber ja. wir steigen gleich ein. Silas, ich freue mich sehr, dass es...
Ja? Ich habe ja einen Windows-Rechner, vielleicht will Bill Gates nicht darüber sprechen, über die Wahrheit.
So, genau. Da könnte schon dran liegen.
Das Problem, das ich rausgefunden habe, dass wie ich den Ton auf meinen Kopfhörer bekomme, dachte ich, oh ja, ein Jahr Zoom-Pause und man hat gar keine Ahnung mehr, wie das Programm funktioniert.
Richtig, so geht's auch. Wir wollen heute über Verschwörungstheorien, sagst du wahrscheinlich nicht mehr, aber da kommen wir gleich zu, reden. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie wir zusammengekommen sind, aber irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal darüber sprechen, weil du hast erzählt, dass du eine Arbeit darüber geschrieben hast. Ich will gleich alles wissen, warum du die Arbeit geschrieben hast, wie du dazu kommst, aber erstmal stellen wir dich vor und wir starten wie immer bei Immer Sommer mit der Frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Mein Lieblingsgetränk im Sommer ist ein richtig schön gekühltes Gösser-Radler. Ich nenne es einfach liebevoll mein Gössi. Genau, das mag ich am liebsten, das gute Radler aus Österreich.
Ah, sehr cool. Ja, ich frage mich gerade, ob irgendwann jemals schon mal jemand Radler gesagt hat. Aber sehr gut, ja, liebe ich auch zwischendurch. Geht immer. Ich weiß, Silas, ich weiß nicht viel über dich. Ich weiß, wir sind uns im Studium begegnet hin und wieder. Also nicht, glaube ich, haben wir zusammen studiert?
Nee, du bist dem Jahr fertig geworden, wo ich angefangen habe, 2012.
Ja, ich meine auch was. Aber man ist ja dann immer noch mal da auf dem Campus und so. Und dann sieht man sich, genau. Du bist mittlerweile Pastor, also du hast absolviert. Glückwunsch nochmal. Und gerne. Du bist Pastor in Celle, richtig?
Genau, ich bin seit 5 Jahren Pastor in Celle. Eigentlich mit dem Schwerpunkt junge Gemeinde. Aber seit fast einem Jahr hat meine Gemeinde keinen Hauptpastor. Und deswegen darf ich gerade alles machen.
Ach cool.
Mehr Verantwortung fürs gleiche Geld und spannende Zeit, weil mein Vorgänger, der ist nur ein Jahr geblieben und haben auch einige Verschwörungserzählungen sich daraus ergeben, warum er gegangen ist, weil er nicht genau sagen wollte, warum er geht, es lag einfach nur an dem System und das hat dazu geführt, dass mein Thema eigentlich immer wieder auch hochkam.
Ja.
Aber es hat damit meine Arbeit natürlich nichts zu tun, weil die Arbeit hatte ich dann vor 2 Jahren fertiggestellt für meine.
Okay.
Genau, ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema seelsorglicher Umgang mit sogenannten Verschwörungstheoretikern. Das war meine Abschlussarbeit für meinen Anfangsdienst. Du studierst ja erstmal Theologie 5, 6 Jahre und dann fängst du an, in der Gemeinde zu arbeiten. Und das ist ein bisschen verlängertes Ref, wie bei Lehrern. Die haben ja ein Jahr, wir haben dann 3 Jahre ein bisschen begleitet. Und am Schluss soll man so eine praktisch-theologische Arbeit schreiben, die irgendwas mit seinem Anfangsdienst zu tun hat. Und ich habe mich dafür das Thema entschieden, aus verschiedenen persönlichen Gründen.
Ja, ich finde es mega, mega spannend, weil da, also wie gesagt, ich könnte schon direkt einsteigen, aber das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte dich total gerne in meinem Podcast haben, denn dieses Thema, auch gerade als Reflexion seines Anfangsdienstes, des Pastorendienstes, das ist wirklich der Knaller. Aber eigentlich ist es auch ganz naheliegend. Also ich habe deine Arbeit gelesen und muss echt sagen, nach der Einleitung schon, ich war schon direkt, es ist wie so ein guter Cliffhanger bei Netflix oder so. Man fragt sich, oh, was hat er denn jetzt daraus gemacht? Sehr, sehr cool. Aber sag noch mal eben kurz 2, 3, 4, 5 Sätze mehr zu dir. Was machst du gerne? Okay. Wer bist du so und so weiter?
Also ich bin Jahrgang 92, bin 31 Jahre alt, seit 4 Jahren verheiratet. Seit knapp 3 Jahren liebevoller Hundepapa von einer süßen Basset Dogge, eine sehr schöne Mischung. Und Filmliebhaber, gehe gerne ins Kino. Also ich bin überdurchschnittlich, der Durchschnitt geht, glaube ich, 1,5 Mal im Jahr im Kino. Das schaffe ich, glaube ich, im Monat. und Ja, ich kann auf jeden Fall den neuen Guardians of the Galaxy Film empfehlen. Da geht ein Shoutout. Das ist für mich der letzte Marvel-Film, den ich im Kino geschaut habe und auch schauen werde, weil für mich das ganze Ding abgeschlossen ist, weil ich dem Superhelden-Genre überdrüssig bin. Aber zum Thema Kino können wir, glaube ich, mal ein andermal eine Folge aufnehmen. Da habe ich mich auch ein bisschen mal belesen. Und genau, ich bin sehr gerne ins Kino und verbinde das mit meinem Glauben. Und ja. Genau. Cool. Ursprünglich komme ich aus Bünde und da fängt schon mein Thema an. Hast ja auch selber gelesen, hast schon angeteasert mit Bielefeld. Mhm. Bünde kennt ja kaum jemand. Und sagt man mal, ja, in der Nähe von Bielefeld. Und ich bereue es bis heute, weil ich nie gesagt habe, in der Nähe von Paderborn, das ist genauso nah. Aber Bielefeld ist irgendwie bekannter. Und dann sagt jeder immer, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Und das ist so ein ewiger Running Gag. Und alle, die aus der Nähe kommen und das sagen, können das nicht mehr hören, wenn jemand sagt, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. In dem Moment fühlt sich derjenige sehr lustig, aber wie das mit Dauer-Running Gags ist, derjenige, der es immer betrifft, dem hängt es aus dem Ohr raus. Genau. Ja. Also die Bielefeld-Verschwörung ist ja eine der bekanntesten Verschwörungen im deutschsprachigen Raum. Also jeder kennt Bielefeld und weiß, dass es Bielefeld nicht gibt, aufgrund einer Erzählung, die knapp 25 Jahre alt ist, die sich die Junggesellenabschiedsgruppe mal ausgedacht hat.
Echt jetzt?
Ja, es war so eine Gruppe vor, jetzt sind glaube ich schon 30 Jahre, die haben sich mal getroffen und dann hat jemand gesagt, ich komme aus Bielefeld und dann sagt jemand, so spaßeshalber, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Und daraus haben die eine Geschichte erfunden und ins Internet gestellt, vor knapp 30 Jahren. Und daraus hat sich so ein Running Gag entstanden. Und ich habe mittlerweile gelesen, es gibt sogar eine Tatortfolge, die es thematisiert, dass es da einen Täter gibt,
geil.
Der halt so übelster Verschwörungstheoretiker ist und halt auch glaubt, dass es Bielefeld nicht gibt. Und deshalb irgendwie Morde begeht. Es ist popkulturell sehr viel aufgearbeitet worden, dieses Thema.
Ach, interessant.
Es gibt sogar, glaube ich, einen Film dazu. Da haben Bielefelder selber einen Film gemacht. Und irgendwann hat die Marketinggruppe von Bielefeld einen Preis ausgeschrieben, 1 Million Euro, wenn man den Beweis erbringt, dass es Bielefeld gibt.
Geil.
Und dann haben es aber viele versucht, aber keiner konnte natürlich den Beweis erbringen, dass es Bielefeld nicht gibt. Und dann haben sie nach einem Jahr einen Gedenkstein aufgestellt und haben die sogenannte Bielefeld-Verschwörung beerdigt und beendet erklärt. Weil keiner konnte den Beweis erbringen, dass es Bielefeld nicht gibt.
Okay.
Ja.
Ach, krass, wie viel Heckmeck darum gemacht wird. Also, ich finde das wirklich super. Vor allen Dingen, ich meine, es hat so zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene, dass wir uns unterhalten über etwas, was tatsächlich lustig ist. Ich habe mich selber irgendwann mal, habe mir mal so ein Buch gekauft zu Urban Legends. Auch sehr, sehr interessant. Das ist auch so ein Begriff. Das sind so diese Geschichten, die man sich erzählt über in bestimmten Regionen. Aber die sind gar nicht so wie eine Theorien, du überzeugst mich gleich vom Besseren, Verschwörungstheorien, die kursieren, sondern Urban Legends sind so Dinge, die Chris in Hamburg erzählt und dir wird erzählt, dass es nur in Hamburg passiert, wirklich. Und mein Cousin hat es wirklich erlebt, so ein Freund von meinem Cousin. Und dann kriegst du genau die gleiche Geschichte in Dortmund erzählt und so, ne?
Ja, aber Stadtgeschichten von irgendwelchen Belagerungen und dann hat das nicht geklappt. Da möchte ich Shoutout an Hobbylos Podcast geben. Die hatten mal eine Rubrik so Stadtgeschichten. Und ihr habt mal gemerkt, nach ein paar Folgen, die wiederholen sich einfach über die Geschichten. Und es ist einfach nur eine andere Stadt, die angeblich das gleiche erlebt hat. Genau, Urban Legend, das sind, es ist so diese Kategorie halt Geschichten, die halt auf wenig Fakten beruhen. Aber es ist noch keine Verschwörung. Und ich habe dort eben schon auch gesagt.
Ja.
Oder?
Nee, ich wollte sagen, oder sie ranken um irgendeine Art Stadtmahnmal oder irgendeinen Zinken in der Tür oder so, ne? Da hat der Teufel reingekratzt oder sowas, das gibt's ja auch.
Ja, genau, irgendwie, ja, stimmt. Ich habe eben gezuckt, als du wieder das Wort Theorie verwendet hast für Verschwörungsglauben.
Ja.
Da habe ich ein bisschen gezuckt, weil ich das überhaupt gar nicht mehr mag, dieses Begriff Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker. Ich erkläre genau, warum. Das entwertet den Theoriebegriff. Also das Thema Verschwörungsglaube ist ja immer auch in der Spannung zum Thema Wissenschaft, weil diese Verschwörungsgläubige zweifeln oft die aktuelle Meinung an, oft auch eine wissenschaftliche Sicht. Hat auch was mit fundamentalistischen Glauben zu tun, wird ja auch oft Wissenschaft angezweifelt, wenn es im Gegensatz zur Bibel ist. Und da wird immer so auf den Gegensatz gemacht. Und gleichzeitig entwertet das einfach den wissenschaftlichen Begriff, weil Theorie eigentlich eine Kette ist, die nachvollziehbar ist, aus verschiedenen Hypothesen besteht, die entweder bestätigt werden oder widerlegt werden. Aber wir verwenden oft in unserem Sprachgebrauch Theorie als, ja, ist so ein Gehirngespinst im Kopf, hat man so eine Theorie gebildet. Und aber eigentlich ist der Wissenschaftsbegriff so, dass er mindestens logisch ist und auch offen ist, auch widerlegt zu werden. Und der Verschwörungsglaube ist aber so, dass er eigentlich schon in seiner Meinung so fest ist, dass er gar nicht widerlegbar ist oder auch manchmal gar nicht wirklich nachvollziehbar ist oder auf Fakten beruht. Und es entwertet einerseits den Wissenschaftsbegriff, andererseits ist eine Verschwörungserzählung, was man stattdessen sagen kann, eine Verschwörungserzählung, ist in sich oft ein geschlossenes Weltbild, eher so ein Glaubenskonstrukt, wo man sagen kann, was man so will, es wird oft nicht dran gerüttelt. Und während Corona haben auch Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsgläubige, die diesen Begriff auch genommen, gesagt, ja, das ist ja eine Theorie, und haben dann ein bisschen das Etikett der Wissenschaft draufgepackt und ihre Meinung auch aufgewertet damit. Und aus diesen Gründen mag ich nicht den Theoriebegriff.
Ja, fand ich super.
Um eher halt auch herauszustellen, dass es eine Erzählung ist, also eine Glaubenshaltung oder eine Geschichte, ja.
Kommt dem auch, also finde ich, kommt dem auch näher, ne? Also weil es geht ja, es ist ja so, dass VerschwörungserzählerInnen, sagen wir es jetzt mal, ne, die sind ja eher Leute, die eigentlich gegen eine sehr mainstreamige Haltung sich wenden und sagen, nee, das ist wahrscheinlich anders passiert. Aber dann das ganze Theorie zu nennen, gibt dem Ganzen natürlich so einen wissenschaftlichen, also es hat bestimmt auch ein bisschen Methode, das dann tatsächlich eher als Theorie zu benennen. Natürlich würden sie selber nicht sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, sondern es ist eine Wahrheit sozusagen. Und dann macht es aber nicht mehr Sinn, es auch andersrum zu nennen. Das verstehe ich schon. Fand ich aber auch ein erstes cooles Ergebnis auch von dem, was du erzählt hast. Wir müssen nur noch mal eben, glaube ich, klären, worüber reden wir. Also ich habe schon am Anfang gesagt, ich krieg so 3-4 ganz berühmte zusammen. Bielefeld haben wir schon drüber geredet. Die Mondlandung ist gar nicht wirklich passiert, sondern im Studio entstanden. Das hält sich auch seit Jahren. Oder es leben unter uns reptiloide Menschen, also irgendwelche außerirdischen Wesen, die wie Reptilien aussehen und nur ganz, ganz ab und zu können sie es nicht verbergen oder die Augen zwinkern irgendwie so wie Reptilien seitwärts und angeblich hätten Leute das gesehen und so. Also gibt wirklich Geschichten, wo man schon mal denkt, habe ich schon mal gehört. Aber du hast auch noch mal ein paar andere aufgezählt, so und eine berühmte Sache ist natürlich auch Corona und was ich in deiner Arbeit gelesen habe, auch so einen persönlichen Zugang mit 11. September, wo es schon echt ein bisschen ernster und auch ein bisschen dramatischer wird, so, ne? Wie ging das denn bei dir los, dass du gesagt hast, ey, ich muss mal was über Verschwörungstheorien schreiben oder Erzählungen, sagen wir es jetzt?
Also, wo es richtig losging, war eigentlich so eine morbide Neugier. Ich war mit meiner damaligen Freundin 2018 im Herbst bei der Preisverleihung der Goldene Aluhut. Das ist so ein Verein, der Goldene Aluhut, die wie so eine goldene Himbeere so Schwebpreise vergeben. Und zum Beispiel ging dann für, hat die Bild-Zeitung einen Goldenen Aluhut für ihr Lebenswerk bekommen, für sehr guten Journalismus.
Für Lebenswerk.
Komischerweise ist auch keiner der Preisträger erschienen. Oder Preisträgerin.
Komisch.
Und da gab es eine. Und eine Preisträgerin, das war eine, glaube ich, eine Influencerin, eine kleine auf YouTube. Und die hat unter anderem die Meinung vertreten, dass die Erde flach ist. Also nicht rund, sondern wir leben auf einer flachen Erde. Und die hat es auch anhand von Bibelstellen, insbesondere aus dem Alten Testament, belegt.
Nein.
Und das fand ich total morbide irgendwie, dass ich sage, das ist für mich erstmal so fremd zu sagen, die Erde ist so flach. Mhm. Und dann wurde das auch mit der Bibel begründet. Es liegt natürlich auch daran, dass gewisse Zeitaspekte der Bibel ja auch nicht von der runden Erde ausgehen, im Alten Testament. Aber dann zu sagen, aufgrund dieses alten Weltbildes ist das ein Beleg für heute, dass es keine runde Erde gibt, ist es irgendwie. Aber da ist draußen eine morbide Neugier gewachsen, wo ich erstmal gedacht habe, ich bin ja am Anfangsstil, das ist ja eigentlich ein spannendes Thema, vielleicht für eine Abschlussarbeit, runde Erde, biblisch belegt. Und dann ist es so weitergewachsen, dass ich aus dem weiteren Gemeindeumfeld in Celle jemanden kennengelernt habe, der sehr interessant ist und mit dem ich ins Gespräch kam und daraus sich auch ab und zu so niederschwellige Seelsorgekontakte ergeben haben. Und der hat aber dann ganz schnell auch geteilt, so seine Weltsicht, zum Beispiel, dass er die Flüchtlingsproblematik als Inszenierung der Regierung sah, um das Land zu destabilisieren. Und er war so ein bisschen in dieser Richtung Reichsbürger, ich muss mich verteidigen. Und und der hat so ganz spannende Meinung gehabt, oder irgendwie der dachte, hat auch an die Ritter der Tafelrunde geglaubt, dass es die immer noch gibt und dass Putin der neue Arthur ist, der die Welt retten will. So. Und er hat ganz verschiedene krude Geschichten und Märchen, aber auch Verschwörungserzählungen geglaubt. Und ich saß halt im Gespräch mit ihm und habe immer ein bisschen nachgefragt und auch so gefragt, ja, warum glaubst du das oder wo hast du das? Und er sagte, ja, ist ja offensichtlich, steht ja im Internet. Und ich habe dann ein bisschen aber gemerkt, da gibt es eine Dissonanz in mir, so ein Widerspruch, weil ich so pauschal auf meinem Studium gelernt habe, bei der Seelsorge, da hört man zu und hilft, dass die Leute gegenüber ihre Antworten finden. Und ich gebe aber nicht meine Meinung als Seelsorger so rüber oder überstülpe das nicht. Aber da war ich auch immer so im Konflikt, dass ich sage, das klingt total verrückt, was du sagst. ich wollte das nicht so sagen. Und ich habe überlegt, wie verhalte ich mich jetzt als Seelsorger oder als Pastor professionell in dieser Rolle? Weil das öfters wiederkam, dass das Gespräch entstand. Und das war eine gewisse Hilflosigkeit, dass ich genau wusste, wie gehe ich jetzt mit so einem Menschen um, der eigentlich an sich total freundlich ist, aber halt irgendwie ganz komische, so ein ganz komisches Weltbild hat. Und da wuchs in mir das heran, mich damit theologisch und auch seelsorgerlich auseinanderzusetzen, weil ich da eigentlich eine neue Haltung erlernen wollte. Wie gehe ich jetzt mit solchen Menschen um? Und das war alles noch vor Corona. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, und dann war so, glaube ich, das erste Lockdown-Jahr. Ich habe das, glaube ich, die Arbeit 2021 geschrieben, also während der ersten Corona-Jahr. Und ich habe mich dem Thema schon vor Corona interessiert. und ich dachte aber, als ich mich entschieden hatte, eigentlich das zu schreiben, bis Corona dachte ich, das ist ein interessantes Thema, aber dazu kann ich doch keine Abschlussarbeit schreiben, weil das interessiert doch jetzt keinen, wie geht die Seelsorge Beschwörungsgläubigen um. Das betrifft kaum Pastorinnen oder Hauptamtlichen. Und dann war Corona und auf einmal war das Thema allgegenwärtig, dieser Verschwörungsglaube. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich schon mit dem Thema schon beschäftigt gehabt. Und das war ich auch ganz spannend, weil ich habe auch während meiner Abschlussarbeit eine kleine Umfrage gemacht bei Pastor in der Gruppe für Hauptamtliche, wo von unserer Kirche knapp die Hälfte der Hauptamtliche drinne sind. Und da haben sehr viele an dieser Umfrage teilgenommen. Und da haben nur von 83 Personen nur zwei Personen beantwortet, dass sie noch nie Kontakt hatten mit dem Thema. Und der überwältigende Mehrheit von fast 50% haben mindestens zweimal oder mehrmals im Gemeindedienst schon Kontakt gehabt mit Verschwörungserzählungen und mit Verschwörungsgläubigen. Und das hat mich auch bestärkt in meiner Arbeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber es fing an mit so einer mobilen, privaten Neugier und ist dann auch zu einer persönlichen und beruflichen Verunsicherung entstanden, das Thema.
Du hattest ja auch geschrieben, dass du selber, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass du selber 11. September irgendwie, da gibt's ja diese Theorie oder diese Erzählung, dass das ein Komplott ist und dass da im Hintergrund Strippen gezogen wurden und so. Habe ich es richtig verstanden, dass du das selber eine Zeit lang geglaubt oder dass du davon überzeugt warst oder so?
Genau, also das war natürlich nicht jetzt mein Trieb, diese Arbeit zu schreiben, aber als ich die Arbeit geschrieben habe und am Ende auch so ein eigenes Fazit aufgeschrieben habe, war so eine der ersten Schritte eigentlich, dass man mit diesem Thema sich auch mit sich selbst beschäftigen muss. Und ich habe mir selber darüber nachgedacht, so was sind so Erzählungen oder Haltungen, die in diese Richtung kommen, die ich selbst für wahr halte, und habe dann so für mich mal niedergeschrieben, ja, das ist auch ein Teil von mir. Auch ganz ernst, dass ich sage, 2001, da war ich noch 19, aber so als Teenager, war es noch aktuell, und da war noch Bush an der Regierung, und da war so, ja, irgendwie, das sieht alles so offensichtlich aus, dass Amerika von diesem Vorfall profitiert hat, im Sinne, dass sie dann in Länder einmarschieren konnten, die auch gar nichts mit dem Problem zu tun hatten. Also, dass der Irak gefallen ist, hat ja eigentlich eigentlich gar nichts mit dem Anschlag zu tun direkt, aber es wurde als Vorwand genutzt. Und das Spannende ist, genau, ich wusste es nicht, ich habe jetzt auch nicht jetzt in meinem Freundeskreis das jetzt so krass vertreten, aber ich habe schon gedacht, ja, da könnte was wahr dran sein. Mhm. Und habe gesagt, ja, das sind so Narrative, wo ich sage, dass die waren zeitlang für mich wahrscheinlich. Und ich, wenn ich mich diesem Pfad mehr gegeben hätte und hätte gesagt, ich hätte mich dann auch im Gespräch dafür eingesetzt, hätte ich da auch in eine Richtung abdriften können, weil sobald man anfängt, eine Geschichte auch persönlich zu verteidigen, so mehr involviert man sich und findet Argumente und so mehr Leute sich dann gegen diese Erzählung behaupten, so persönliche Angriffe, da ist man. Mhm. Und in meiner Arbeit habe ich auch herausgefunden, es gibt eigentlich keine harmlosen Verschwörungserzählungen, weil sobald man irgendwo anfängt, fängt ja der Kopf an zu glauben, dass im Prinzip alles möglich sein kann, weil es ja so gewisse Menschen gibt im Hintergrund, Personen, Menschen oder Aliens, die Macht haben und was planen. Ja. Und eigentlich ist ja auch der 11. September auch eine Verschwörung. Es ist ja eine Verschwörung von Menschen, die zwei Flugzeuge gekapert haben, die das im Geheimen geplant haben. Es war ein relativ kleiner Kreis, es war relativ ein kurzer Zeitraum, natürlich mit Vorbereitung, aber an einem Tag ist das vollzogen worden und am Ende ist diese Verschwörung ja auch aufgedeckt worden. Das ist, man wusste grob, wer es war. Aber daraus wurde dann wieder ein Twist gemacht, dass der Verschwörungsglaube gesagt hat, ja, nee, das können gar nicht so von außen gewesen sein. Amerika ist ja so mächtig, denen kann das ja sowas nicht passieren. Das müssen die schon selber gemacht haben. Und dann wurde das so gedreht, dass diese Verschwörung, echte Verschwörung zu einer Verschwörungserzählung umgeschrieben wurde und dann gesagt wurde, ja, das ist eine falschen Flagge-Erzählung, ein bisschen wie der Blitzkrieg, der Eingriff in Polen, dass das so ein Manöver war, um einen Anlass zu haben, zu intervenieren und hat dann aus einer Verschwörung, einer echten Verschwörung, eine Verschwörungserzählung gemacht. Und das ist ja auch der Punkt, dass Verschwörungsglaube da ja anfängt, wo es auch echte Verschwörungen gibt. Es gibt ja echte Verschwörungen, die auch geschichtlich erfasst sind. Und die sind aber immer der Ausgangspunkt, dass man dann das benutzt, um noch coolere Theorien zu entwickeln. Ja. Aber man merkt, eine echte Verschwörung ist meist klein, überschaubar, kurzer Zeitraum und oft direkt enttarnt nach der Tat. Auch zum Beispiel bei dem Stauffenberg-Attentat, das schreibe ich mal als Beispiel. Das ist der Stauffenberg-Attentat auf Hitler, das war ein kleiner Kreis, es war überschaubar, hat auch nicht geklappt. Viele wahre Verschwörungen klappen auch nicht immer und werden dann aufgedeckt. Und Verschwörungserzählungen, die gehen ja Jahrzehnte zurück und es müssen so viele Leute involviert sein bei diesen großen Erzählungen, dass irgendeiner mal auch hätte durchsickern müssen. Und jetzt würde ich sagen, nach über 20 Jahren muss es doch irgendjemand geben am Sterbensbett, der sagt, das haben wir uns alles ausgedacht. Oder also es hat so auf die Regierung gewechselt, die Partei gewechselt, wo ich sage, mittlerweile ist es einfach unwahrscheinlich, dass das eine Erzählung war, weil es hätte irgendwann jetzt mittlerweile geschichtlich aufgearbeitet werden müssen, wenn es da überhaupt anders gibt. Wir sind ja so weit vernetzt durch soziale Medien, dass man auch anonym Sachen aufdecken kann. Also man sieht ja auch, dass Sachen in Amerika aufgedeckt werden können mit WikiLeaks, dass ich das jetzt sehr unwahrscheinlich halte, dass der 11. September von Amerika selbst initiiert wurde. Aber ich glaube auch, dass Amerika das genutzt hat, diesen Moment. Auch Form von Rache und so. Die haben es genutzt, aber ich glaube nicht, dass sie es bewusst initiiert haben, mehrere tausende Amerikaner getötet haben, um halt an Öl zu kommen oder gewisse Feinde auszuschalten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich mittlerweile. Ja. Aber das ist auch eine spannende Form. Da gibt es auch einen Professor, ich weiß ja gerade seinen Namen nicht, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, aber es gibt eine Person, die hat eine Erzählung in dem Sinne, dass sie nur Fragen stellt. Beim 11. September konnte man ganz viele Fragen stellen. Konnte überhaupt diese Träger schmelzen beim Kerosin? Und da gibt's jemand, der stellt einfach nur die Fakten so dar, und sagt man nicht, dass es eine Verschwörung ist, aber stellt nur Fragen. Und das kann auch eine Verschwörungserzählung sein, indem man nur so das so hinstellt und Fragen stellt. Ich frage ja nur und wem nützt das jetzt? Also man muss auch nicht eine Antwort haben. Oft wissen Leute gar nicht, wer genau die Verschwörer sind. Aber das ist mal dieses Bauchgefühl. Die da oben, die wollen uns schaden oder die da oben haben irgendwas geplant. Und das ist dann in sich auch schon eine Erzählung, dass man weiß, ich werde geschädigt. Es gibt einen geheimen Plan. Im Geheimen ziehen wenige oder viele die Strippen und das muss man gar nicht genau auserzählen, aber das ist schon eine Glaubenshaltung dann, ja.
Ja, finde ich sehr spannend. Vor allen Dingen dieses Beispiel 11. September ist mir selber noch total im Kopf, weil ich nämlich auch fasziniert danach, also ich war als Austauschschüler in Amerika, als der 11. September passiert ist und habe das nochmal anders mitbekommen. Ich fand schon mal den Unterschied der Berichterstattung sehr, sehr interessant, weil ich gemerkt habe, da gibt es auch Unterschiede natürlich als Land, das betroffen ist, als europäisches Land, also die deutschen Medien zu sehen, auch was da für ein großes Mitgefühl auch war und trotzdem auch die Berichterstattung in Bezug auf Weltpolitik sehr interessant und im Nachhinein, weil ich natürlich da war, weil ich mich auch nochmal mehr interessiert hat, so wie haben, ne, was ist da nochmal, was haben andere gesehen, gab es ja Dokus und Dokus, das ist echt interessant, dass es da auch natürlich Dokus gab, die gesagt haben, die große 11. September Doku und sich dann beschäftigen mit solchen Argumenten wie die von dem Professor und man dann wirklich nur dadurch, dass man anteasert, dass diese Explosion hier an der Stelle vielleicht auch gezündet sein könnte, da irgendwie auch andeutet, naja, da könnte ja jemand hinterstecken. Du musst ja gar nicht sagen, wer, aber es passt natürlich zu dem Wissen und diese Verbindung herzustellen, das macht dann unsere Fantasie. Und dann habe ich, ich glaube, ein paar Wochen später mal eine total gute Ausgabe vom Stern, glaube ich, gelesen. Und die haben über Verschwörungsmythen, so haben sie es genannt, irgendwie berichtet und da die 11. September-Mythen mal hochgenommen und haben halt gesagt, im Prinzip kann man das sehr, sehr leicht, wenn man sich wirklich offen, zweifelnd daran gibt, kann man das sehr leicht widerlegen, weil du nur zwei, drei Details mal ein bisschen überprüfen musst und oft hängen die gar nicht zusammen, so wie es dargestellt wird. Also, also kann so eine Sprengung gezündet und ja, und dann mal zu fragen, von wem soll sie denn, wie und wann, in der Reichweite und so weiter, ja. Ich fand das super spannend und trotzdem kenne ich super viele Grillabende, super viele Menschenmengen, die mal irgendwo zusammenstanden und sich genau darüber unterhalten haben, dass sie sich nicht ganz so sicher sind, ob das wirklich ein Terrorattentat war, so, ne? Und das hat mich wirklich sehr beschäftigt und den Vogel abgeschossen hat vor ein paar Jahren für mich eine Doku, die ich mir angesehen habe und mit offenem Mund davor saß, über Flat Earthers, das hast du auch erwähnt. Ich wusste nicht, das ist ja die Aluhutfrau, von der du gesprochen hast, ich wusste nicht, dass das eine ganze Bewegung ist. Mir ist nicht bewusst, dass man im Jahr, ich glaube, das war vor 2 Jahren, 2021 oder so, tatsächlich mit einer dermaßen Überzeugung und eigenen Konferenzen aus irgendeinem Grund beweisen muss, dass die Erde in Wirklichkeit flach ist. Und dann ist ein Medienteam hat da die Leute verfolgt und dann haben sie es beweisen wollen und haben einen physikalischen Versuch gemacht und der ist einfach in die Hose gegangen vor laufender Kamera und trotzdem, was nicht sein darf, kann nicht sein, ne, ist es tatsächlich so gewesen, dass selbst dieser vor in der Öffentlichkeit und groß angekündigt und so der Versuch, da wurde eben irgendwie Licht gemessen und so weiter und so fort und es müsste ja jetzt gerade treffen, ist es aber nicht. Und es war so interessant, dass die Menschen, die Flat Earther sind, daran festhalten. Und das ist wie eine eigene Religion. Und das ist für mich nochmal mehr ein Argument zu sagen, wir sprechen wirklich nicht von der Verschwörungstheorie, sondern das ist schon fast Religion. Also Verschwörungserzählung oder Mythos macht total Sinn, so, ne?
Ja, vielleicht um dieses Experiment kurz zu erklären, es geht ja darum, dass man an zwei Punkten Laser abschießt und der, wenn die Erde gerade wäre, also flach wäre komplett, dann müsste der Strahl endlos immer geradeaus gehen. Und wenn aber die Erde gekrümmt ist, dann landet der Punkt nicht auf der gleichen Höhe, wie er abgeschossen wurde, sondern etwas tiefer oder höher. Genau, das ist eigentlich ein einfaches Experiment, um diesen Beweis zu widerlegen. Wo fange ich an? Das ist spannend. Und das ist auch vielleicht ein Aspekt, wo ich auch dachte, ja, aber flache Erde, eigentlich ist es eine harmlose Verschwörungsglaube und weil, ja, wir sind Erde flach oder nicht. Aber es gab einen Typen, ich glaube in Texas, der hat ein Selbstexperiment machen wollen, um selbst zu sehen, ob die Erde flach oder rund ist und hat sich selbst eine Rakete gebaut. Und hat es einmal geschossen, hat es mit einem Fallschirm mit einem Beinbruch überlebt und hat auch nochmal eine Rakete gebaut. Das zweite Mal hat er nicht überlebt. Und das zeigt, also wie radikal diese Sehnsucht nach ist, Bestätigung zu bekommen für meinen Glaube. Ja, so irre zu sein, eine eigene Rakete zu bauen, dachte ich, ja, das ist gefährlich. Und das führt von einem zum nächsten. Und du sprichst es an. Ich glaube auch, dass Verschwörungsglaube eine Form von Religion oder im Sinne von einer religiösen Haltung ist. Also es gibt auch einen religionswissenschaftlichen Ansatz, die das ein bisschen beschäftigt haben. Und der Verschwörungsglaube verbindet viel mit religiösen Glauben, also der Glaube an Gott, weil er bildet ja eine Form von Gemeinschaft. Also es gibt ja die Gemeinschaft derer, die dran glauben, oder derer, die nicht dran glauben. Und man begibt sich automatisch in so eine Bewegung im Internet, in Foren, um bestätigt zu werden. Ich suche mir Leute, die natürlich mich nicht ständig ins Wort fallen oder ständig mir sagen wollen, warum das nicht so ist. Und ich suche natürlich irgendwie Anschluss und Bestätigung. Und gleichzeitig suche ich aber auch, der Mensch sucht nach einer Gemeinschaft. Und es kann auch passieren, dass man Teil einer Glaubenshaltung wird, weil die Gemeinschaft so schön ist. Und ja, ist und eine Identität stiftend. Das ist spannende Aspekte, die mit Religion sehr verwandt sind. Und ich habe in meiner Arbeit oder auch später dargestellt, dass der Verschwörungsglaube sehr nah ist an dem, was wir auch als fundamental glaubend beschreiben. Also ein fundamentalistischer Glaube, der sehr weltabgewandt ist, der nicht offen ist für Vielfalt, der offen ist für einfache Antworten und nicht offen dafür ist, auch vielleicht Fragen wie die Frage nach dem Leid unbeantwortet zu lassen, geht sehr Hand in Hand mit dem Verschwörungsglaube. Ja. Und das ist auch so mein Ansatz gewesen, meine Arbeit, selbst auch als Kirche, nicht nur als Pastoren, sondern wir als Christen zu reflektieren. Und zwar so ein spannender Prozess bei meiner Arbeit. Warum glaube ich an gewisse Sachen? Warum glaube ich an gewisse Erzählungen in meinem Umfeld, in meinem Glauben, in meinem Leben eher als andere Sachen? Und wie komme ich eigentlich zu dem, was ich glaube? Und was führt mich dazu? Und halte ich es auch aus, Sachen nicht zu beantworten? Und meine Antwort war, ein gesunder Glaube hält auch aus, dass es Unerklärliches gibt. Oder vielleicht sogar den Faktum Zufall. Weil der Verschwörungsglaube, der schließt ja immer den Faktor Zufall aus, sondern sagt, alles ist irgendwie ableitbar von einem bestimmten Ereignis, kann ich davon ausgehen, dass das von einem Menschen oder einer Gruppe geplant ist.
Ja.
Und das ist ja am Glauben ja auch so, dass wir sagen, ja, der Zufall ist ja nur der anonyme Gott. Aber das ist ja auch irgendwie perfide. Und der fundamentalistische Glaube hat ja auch eine Dualität von Gut und Böse. Es gibt immer ein klares Gut- und Böse-Schema. Und es hat sehr viele Parallelen. Aber es heißt ja nicht, dass man entweder Verschwörungsglaube ist oder Christ, sondern dass der Verschwörungsglaube kann sehr gut, der verbindet Atheismus und christliche Religionen. Weil du kannst sowohl Verschwörungsatheist sein, als auch Verschwörungschrist. Und das kann Hand in Hand gehen. Und das ist ein Scharnier. Auch was Verbindendes, kann man vielleicht mal Positives sagen.
Nee, ich find's aber super. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Lesen deiner Arbeit habe ich gedacht, ich finde es sehr gut, dass du so eine Arbeit schreibst, die sich damit beschäftigt, auch als Reflexion deines Dienstes, weil ich glaube schon, dass auch wir, gerade wir in Kirche, ein Bewusstsein dafür brauchen. Nicht nur, dass es Verschwörungen gibt, die oder VerschwörungserzählerInnen gibt, die bei uns in unseren Gemeinden vielleicht auch sind, das sind natürlich immer die anderen, nicht wir selber, sondern dass es Leute gibt, die offen dafür sind, vielleicht auch, weil sie bei uns im System sind, weil sie offen sind für Glauben und andersherum, dass unser System aber auch echt eine Chance hat, genauso wie du sagst, du hast halt ja auch gerade schon mal gesagt, irgendwie so eine Art eigene Kritik auch zu überprüfen, was glaube ich eigentlich selber und vor allen Dingen, wie bin ich dahin gekommen, schon mal als guten, wie so eine Grundlage zu hat, um zu gucken, ich will eigentlich gar nicht da reingeraten, weil ich glaube schon, dass wir auch in einer Zeit leben, wo gerade dadurch, dass medial gerade so viel geht, also ne, wenn ich jetzt mich mit meinem Opa unterhalte, sagt er immer so, wir hatten das alles gar nicht zur Verfügung. Ich konnte nicht mal eben googeln und so.
Ja.
Und natürlich ne, haben wir schon oft drüber geredet, das ist ein Segen, aber das ist auch in dem Sinne ein Fluch, dass man eben sich auch wunderbar in so seinem eigenen Wahrheitskonstrukt verkriechen kann. Und das ist ja auch passiert bei Corona. Also super spannend, sich mal mit vielen der Menschen zu beschäftigen. Also auch da ich eine Doku gesehen und da hat eine Reporterin recherchiert und herausgefunden, Menschen, die sehr stark sich engagiert haben, sogenannte Corona-GegnerInnen waren und so, wie ihr Verhalten ist und bei Social Media. Sie hat drei Personen da gefragt, ob sie das auswerten darf, wie sie sich sozusagen informiert haben. Und es war interessant, dass es so eine Bubble ist von Suchwörtern und so, die irgendwann auch durch so einen Algorithmus quasi aufgegriffen werden. Das heißt, auch unsere mediale Technologie einfach unterstützt es unter Umständen, dass wir so ein Wahrheitskonstrukt irgendwie, ne, irgendwie haben, bleiben und so weiter, was problematisch ist. Und deswegen finde ich es total gut, dass wir darüber reden, uns damit beschäftigen, weil wir brauchen diese Reflexion und müssen die lernen, oder dürfen sie lernen, um immer auch noch mal zu fragen, was glaube ich eigentlich und wie bin ich da hingekommen? Wenn jemand mir entgegenkommt, der sagt, hä, nee, das ist doch gar nicht wahr. So.
Es geht um mündigen Glauben und auch vielleicht zuzulassen, Gegenargumente zuzulassen oder sich mal bewusst mit der anderen Perspektive einzulassen, weil es ist immer einfacher, sich bestätigen zu lassen, seine Haltung. Mhm. Und das ist ja gerade neu, der Begriff Confirmation Bias. Also wir Menschen haben immer das Bedürfnis, bestätigt zu werden und dass unsere Haltung, wie wir handeln, dass das die richtige ist. Wie im Film gesprochen, wir wollen immer die Guten sein. Niemand möchte der Böse sein. Und klar, gute Bösewichte in Filme, die haben gute Motive. Und die sehen in sich den Guten, wie der Thanos, der die Welt all ins Gleichgewicht bringt, indem er einen Teil auslöscht, damit der andere Teil gut leben kann. In seiner Erzählung ist er der Gute. Mhm. Und das zu sagen, okay, aber ich gehe mal davon aus, dass die andere Seite nicht unbedingt von Grund auf böse ist oder dämonisch ist und ich setze mich mal mit deren Position auseinander, warum haben sie diese Perspektive eingenommen, warum sehen sie das so, das kann eine andere Glaubenshaltung sein, das kann eine andere Kultur sein und sich versuchen zu sagen, das ist nicht alles schlecht, ich versuche mich mal positiv was Gute darin zu sehen und das darauf einzulassen. Und der Confirmation Bias, aus der Psychologie gesprochen, ist ja diese Tendenz, dass wir, wenn wir uns mit Büchern, Internet beschäftigen oder mit anderen Leuten, dass wir das besonders gut hören und sehen, was uns bestätigt und das gut und schlecht gut übersehen, was uns widerlegt. Mhm. Also unser Gehirn nimmt eher das auf, was es schon kennt, als das, was es widerspricht, weil das nicht so angenehm ist. Auch Jesus spricht ja auch schon von diesem Phänomen, warum sagst du, dass dein Bruder einen Balken, einen Splitter im Auge hat und du siehst deinen eigenen Balken nicht? Also dieses Phänomen, ich sehe etwas beim anderen, aber sehe das gleiche Holz nicht in meinem Auge. Ist ja schon 2000 Jahre alt. Und das fand ich auch spannend, dieses Gefühl, wie du sagst, durch das Internet, dieses Verbreiten von Informationen und diese Communities hat es sich beschleunigt, die Verschwörungsglaube. Und das stimmt, aber ich habe mich auch ein bisschen mit so einem historischen Ansatz beschäftigt und das fand ich spannend. Gefühlt ist das so ein Thema, das ist erst seit den letzten 5 Jahren so präsent. Aber eigentlich gibt es, seit es Menschheit gibt oder seit es Aufzeichnung gibt. Ich bin über ein Wort aus Jesaja 8 gestolpert.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Jesaja 8, 11 bis 13. Da warnt Gott Jesaja das Volk, nicht alles Verschwörung zu nennen, was das Volk für Verschwörung nennt, und vor was sie sich fürchten, sondern sich nicht fürchten. Also dieses, es gibt, das Volk vermutet eine Verschwörung oder irgendwas Böses und Gott sagt, nein, da gibt es nichts und ihr sollt euch davon nicht fürchten. Und das heißt, es ist sehr alt und sobald man Quellen hat, kann man das belegen, dass ja man so in Verschwörungen gedacht hat. Und das Spannende war, dass bis zum Zweiten Weltkrieg es dieser Verbindung zwischen Verschwörungsglaube und Verrücktsein, also dieses Aluhut-Ding, ne, die spinnen ein bisschen, das gibt's erst seit den 60ern in unserer Menschheit. Vorher war das total akzeptiert. Du durftest so sprechen, du durftest so Theorien aufstellen und du wurdest dadurch nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das war normale Alltagskommunikation, zu sagen, ja, die da oben, die planen was. Oft war das eine Kommunikation von, die Könige sagen, oh, das Volk, die planen eine Entthronung. Oft war das eher eine andersrum Verschwörung. Oft war es so der Glaube, zum Beispiel die Französische Revolution, das Volk von unten hat die da oben gestürzt. Mhm. Das ist eine ganz andere Denkweise. Heute ist eher auf die da oben machen, auf die Kleinen da unten. Mhm. Zum Beispiel Hexenverbrennung, das ist 1a Verschwörungserzählung. Mhm. Zu sagen, dass gewisse Frauen mit dem Teufel im Bunde sind, also sie werden dämonisiert, sie werden entmenschlicht, und das legitimiert dann den Akt der Gewalt. Mhm. Und spannenderweise, man denkt ja, durch die Bücher und die Aufklärung und die Reformation ist es besser geworden. Die Höchstzeit der Hexenverbrennung war nach der Erfindung des Buchdruckes, weil gewisse Schriften von Leuten durch den Buchdruck vervielfältigt werden konnten. Und der Verschwörungsglaube natürlich viel stärker ausgebreitet werden konnte oder legitimiert wurde. Und das heißt, sobald es Medien gibt, sobald man etwas festhalten kann und weitergeben kann, kann man dann auch über Verschwörungserzählung breiter ausstreuen, breiter ausmalen, weil man was anknüpfen kann. Und sobald Medien dazu kommen, Fernsehen, Radio, Internet, es ist immer eine Brandbeschleuniger für das, was vorhanden ist an Verschwörungsglaube. Und das war spannend, dass die Höchstphase der Hexenverbrennung nach der Buchdruck war, nach der Reformation, weil man ja das so gestreut war. Und oft legitimierte das auch Gewalt. Es gab auch den Fall, dass und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was mit Verschwörungsglaube auch oft zusammenhängt, ist Antijudaismus, also wie heißt das Wort? Antijudaismus.
Antisemitisch?
Antisemitismus. Im Mittelalter gibt es ja auch Fälle, wo man ja auch Erzählungen hatte, nicht nur Hexen, sondern auch die Juden würden zum Beispiel behauptet, dass Brunnen vergiftet wurde, weil es irgendwelche Krankheiten gibt. Mm. Und es gab einen Vorfall in Trient, da ist ein Junge von einem Bürgermeister verschwunden und der wurde dann von einem Juden unter seinem Haus entdeckt, den Leichnam. Mhm. Und leider war der Finder dann auch dann gleichzeitig der Angeklagte und der wurde dann angeklagt und hinterher und als er wurde dann auch verurteilt, dass es angeblich war. Und daraufhin hat man nach dem Urteil einen Flyer erstellt, ein Bild erstellt, wo mehrere Personen mit damaligen jüdischen Merkmalen, so
Abziehbilder,
sag ich mal, Stereotypen, dargestellt worden, wie das Kind getötet wurde und gefoltert wurde. Und man hat da so, da kommt auch dieses, das aus dem Blut heraus, was gemacht wird. Das gibt es ja bis heute noch, dass Leute glauben, aus Kinderblut kann man ein Wundermittel herstellen, damit man länger lebt. Anachrom, glaube ich. Und da sieht man, da hat man jemanden verurteilt und hinterher muss man das noch legitimieren und das dem Volk erklären, warum man ihn jetzt zum Tode verurteilt hat. Und somit hat man weiterhin, und das ist tief verwurzelt, der Verschwörungsmythos, dass die Juden einen Plan haben oder mächtig sind oder böse, ist so alt, das ist ja tausende Jahre alt und immer miteinander verwurzelt. Und das ist auch der Punkt, warum manche auch sich gewundert haben, warum bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ja auch Rechtsradikale oder Antisemiten mitgelaufen sind. Da hat man sich immer gefragt, ja, was verbindet die denn, diese Naturheilpraktiker und Corona-Leugner? Und das ist der Punkt, dass diese Verschwörungserzählungen irgendwo sich immer weiter anknüpfen und oft sind dann jüdische Feindbilder durch entstanden. Und das ist auch ein Problem von Verschwörungsglaube. Ein Verschwörungsglaube hat immer ein Feindbild. Es gibt immer ein, ich bin gegen etwas oder ich habe eine innere Haltung gegenüber einer Person oder eine Gruppe und der traue ich am ehesten zu, dieses Böses zu machen. Und dieses Feindbild kann natürlich unterschiedlich sein. Also im Nahen Osten ist eher das Feindbild Amerika. Bis heute sagt dann der iranische Präsident, wenn immer schief läuft, ja, Amerika hat das gemacht, dass unsere Wirtschaft am Boden liegt. Mhm. Und oft nutzen dann das auch Mächtige, dieses Mittel, um ihre Macht zu legitimieren oder ihre Feindschaft zu legitimieren, indem sie Erklärungen haben. Oder wenn sie politisch versagen, haben sie dafür eine Erklärung, warum das so geschehen ist. Und das finde ich spannend, dass das bis heute noch genutzt wird als Machtmittel, Verschwörungserzählung. Und auch der Dschihad, also diese Radikalisierung im Islam, der Gotteskrieger. Da gab es mal eine Studie in der Schweiz, dass in der Schweiz Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, im Internet mit Berührung kamen, mit Verschwörungserzählungen und daraufhin geglaubt haben, es gibt noch diesen Zionismus, was schon die Nazis verbreitet haben. Das wird auch heute verwendet, teilweise Lektüre, um heute noch Leute zu radikalisieren. Und dass der Schritt zum Extremismus und der Schritt zum Gewalt fängt immer an mit dem, ich habe ein Feindbild und dann wird mir erzählt, warum ich diesen Feind hassen muss. Und dieses, das sind Verschwörungserzählungen. Die werden oft als Machtinstrument genutzt, um Leute auch zu radikalisieren. Die letzten Terroranschläge, die wir in Deutschland hatten, viel auch gegen jüdische Gemeinden, das waren alles Menschen, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Und deshalb ist es so wichtig, die zu entzaubern und zu widerlegen und sich dagegen zu stellen. Weil einfach da aus Verschwörungsglaube, nicht immer, aber die Gewaltbereitschaft wächst dadurch.
Ja.
Ein Mensch, der an Verschwörungsglaube glaubt, ist doppelt so bereit, Gewalt zu legitimieren, weil er ist ja das Opfer. Wenn du an Verschwörung glaubst, dann bist du ja in deiner Erzählung das Opfer, die Person, die geschädigt wird. Und ich darf mich jetzt gegen den mächtigen Verschwörer, Verschwörerinnen wehren. Und der Gipfel, das hast du gesagt, sind ja diese Reptiloide, diese Mischwesen. Da gibt es verschiedene Erzählungen. Eine Erzählung ist, dass irgendwelche Aliens kamen in Babylonien, dann mit Menschen Kinder gezeugt haben, bisschen wie die Göttersöhne. Und daraus sind dann so reptiloide Mischformen entstanden. Und das ist so der Glaube. Und dann werden mehrere Erzählungen miteinander verknüpft oder Mythen. Da gibt es diese Mythen, diese Aliens und die Reptiloide, da gibt es diesen Mythos mit den Juden. Und auf einmal macht man noch so eine Pampe,
dass Mischmasch.
Die, die Juden, die Juden in Anführungszeichen, die Reptiloiden und die Mächtigen und verbindet das alles miteinander und entmenschlicht die aber. Wie bei den Hexen, wo man gesagt hat, die sind mit dem Teufel im Bunde. Und das ist die höchste Stufe der Gewalt, dass du bereit bist, gegen ein Alien oder ein Monster bist ja eher bereit, Gewalt zuzulassen, als gegenüber ein Kind oder einem Menschen. Und deswegen muss man da aufpassen und den Menschen nicht zu entmenschlichen, auch wenn er vielleicht mir nicht wohlgesonnen ist. Genau.
Ja, ich finde, das ist schön. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, was denn überhaupt das Problematische an Verschwörungserzählungen ist, aber du hast es gerade, finde ich, gut erzählt und auch anhand von den Beispielen, die wir erstmal witzig finden, ne? So, haha, die Leute glauben, dass es Reptiloide gibt oder ja, irgendwie ging es dann mal um irgendeinen Vorfall in Trient oder was auch immer, aber daraus werden Geschichten, das nährt die Ideen, die andere Leute haben an anderen Orten. Dann kommt es zu einer Entmenschlichung plus einer Radikalisierung und wenn wir über Terror und Attentate reden, ist ja häufig auch noch die persönliche Situation von Menschen, die vielleicht irgendwie eine Verbindung hat oder die quasi ein Feindbild nährt, weil es irgendwie dann hilft, das zu verarbeiten und weil sie nicht keine anderen Möglichkeiten haben zu verarbeiten oder so und dann daraus irgendwie was an Radikalisierung entsteht oder so, ist eben nicht nur problematisch, gefährlich und halt auch tatsächlich richtig tragisch, wenn man überlegt, wir stehen häufig dann mit einer gewissen Distanz dazu da, können im Nachhinein da drauf gucken und alles, was ErmittlerInnen und Menschen, die sich dann damit beschäftigen, herausfinden ist, der oder die hat es gemacht, weil es diese Idee in ihm gab. Und finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, auch als Verantwortungsreflexion für uns und auch als Thema für uns als Kirchen, genau zu überlegen, was wir da lehren, was wir predigen, was wir sagen. Und trotzdem will ich noch mal kurz darauf hin...
Ein Punkt noch nachhaken.
Ja.
Du hast was Preachen gesagt. Wir sind ja beide, kommen ja aus einer Freikirche und die haben immer eine gewisse Distanz zum Staat oder zum Politischen. Und ich glaube, unsere freikirchliche DNA ist besonders anfällig, getriggert zu werden für das Krebsgeschwür Verschwörungsglaube. Weil wir schon immer eine gewisse Skepsis haben in unserer Haltung zum Staat. Aufgrund natürlich einer geschichtlichen Situation, dass wir als Kirche mal verfolgt waren und nicht akzeptiert wurden. Wir als Minderheit verdrängt wurden. Das hat natürlich alles auch historische Gründe. Aber diese DNA führt dazu, ich engagiere mich nicht politisch. Das sollen ja die anderen machen. Aber die anderen sind dann die Bösen, weil die schuld sind an die Probleme in Deutschland oder unserem Land. Und diese Staatsferne oder diese Skepsis gegenüber Staat oder dieses nicht wohlwollend dem Staat zu vertrauen, zu sagen, Die tun ihr Bestes. Sie machen nicht absichtlich alles falsch. Sie machen nicht absichtlich diese Maßnahmen, Beispiel Corona-Pandemie, um uns zu schaden. Wir als Kirchen dürfen ja auch als allererstes davon profitieren, von unserer Religionsfreiheit, dass wir wieder uns treffen dürfen. Es durfte monatelang kein anderer. Und trotzdem wird immer noch gesagt, das wird getan, den Glauben in Deutschland zu destabilisieren.
Ja, richtig.
Und man sieht nicht das Positive oder was für einen Fortschritt haben, dass die Religionsfreiheit so wichtig war, dass es über den Gesundheitsschutz gestellt wurde. Und das finde ich spannend. Aber das immer wieder zu prüfen und nicht in Predigten zu sagen, die da oben oder der Staat oder die und da, sondern also nicht zu pauschalisieren und natürlich auch kritisch zu sein und auch zu sagen, was nicht okay ist. Und da, es geht ja nicht darum, blind dem Staat zu vertrauen und zu sagen, was auch schlecht ist, also die politische Lage, die soziale Gerechtigkeit, dass so viele Leute wohnungslos sind, das kann man viel kritisieren. Aber dass man das immer so einem Wohlwollend ist. So, ich kritisiere das, aber wir profitieren ja auch als Kirche von dieser freiheitlichen Demokratie. Und es ist nicht alles schlecht, aber es wird oft so dargestellt.
Ja.
Und es wird immer, die Welt wird besonders dunkel gezeichnet, weil dann das Evangelium so hell leuchtet. Oder die Gemeinde ist die Gegengesellschaft. Und genau, das ist der zweite Punkt, dass wir als Gemeinde oft auch so eine feste Community sind, so eine feste Gruppe. Und wenn wir nicht offen sind, dann werden wir halt zu Gewächshäusern für Feindbilder, weil wir die anderen nicht dabei haben wollen.
Und und ich finde, du sagst es, ne? Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was nicht nur unsere Lehre in Kirche betrifft, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit Menschen reden, was wir vielleicht auch an eigenen Glaubenssätzen in uns haben. Also nicht nur vielleicht, mit Sicherheit, weil es auch darum geht. Du hast es gerade eben so schön formuliert, gibt es in meinem Glauben auch ein Offenlassen von Dingen, die ich noch nicht verstehe? Vielleicht auch ein Offenlassen von einem Gottesbild so. Und natürlich haben wir als Kirche, ich sag's jetzt mal ganz krass, die Fresse echt aufgehabt, immer zu wissen und immer genau zu sagen, was Gott, wer Gott ist, was er will und so. Und jeder große Preacher oder jede Glaubensheldin oder so, hat immer so eher so das Gefühl gehabt, so ist schon ganz nah an Gott sozusagen, ich kann euch alles über ihn sagen. Und das ist eben eigentlich dieses, was du hast es gerade eben gesagt, das ist ein dualistischer Gedanke. Also es gibt da nur Schwarz und Weiß, es gibt nur Gut und Böse. Und ich würde sagen, überall, wo das einem begegnet und wo das sehr betont wird oder wo sie das rauskommt, ist schon mal ein guter Tipp, sehr skeptisch zu werden, weil das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt auch aufgewachsen in einer Gemeinde, wo es auch viel Dualismus gab, würde ich sagen, muss man aufpassen. Natürlich gibt das Sicherheit, das verstehe ich auch, aber die Sicherheit kann ich auch anders finden. Es gibt auch Sicherheit in der Grauzone, gibt es wirklich. Und andersrum gesagt, wir sind sogar in der Lage, Unsicherheit auszuhalten. Und dafür ist meiner Meinung nach Glaube auch da, aber das ist ja völlig fern von Leuten, die sich in so fundamentalistischen Strukturen befinden. So. Führt mich aber auch zu der Frage, weil jetzt haben wir schon viel darüber geredet, was problematisch ist und so. Du hast ja in deiner Arbeit den seelsorgerlichen Kontext reflektiert. Also du sitzt mit jemandem zusammen, sprichst mit jemandem über den Glauben oder hast Kontakt mit jemandem, der vielleicht sogar in einem Lebensbereich Hilfe sucht. Ich habe gedacht, vielleicht können wir hier in dem Podcast nochmal so zum Schluss hin sagen, was kann man denn eigentlich tun, wenn man mit Menschen in der nächsten Grillrunde sitzt und irgendjemand sagt, ja Leute, aber mal ganz ehrlich, glaubt ihr denn wirklich, dass Corona, Punkt, 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 und dann geht das los und man merkt, es gibt die da oben und wir und es gibt vielleicht, wir sind die Opfer und deswegen muss es irgendwo einen Feind geben. Also man merkt, man gerät in so eine Diskussion oder in der Gemeinde oder was auch immer. Was würdest du sagen, sind gute Tipps, um damit umzugehen, vielleicht auch mit jemandem, der da echt mit einem hadert, ringt oder vielleicht auch streitet?
Das ist eine gute Frage. Also, was ich sehr irgendwie auch beruhigend fand, alles, was ich gelesen habe, war immer, es gibt nicht den perfekten Fünf-Punkte-Plan, der immer gelingt. Und das ist sehr individuell. Es ist sehr auch, kommt drauf an, wie stark jemand daran glaubt. wie gesprächsbereit er ist, was ich generell für eine Beziehung zu dieser Person habe. Ist er mir bekannt, ist er mir unbekannt? Aber der erste Punkt, der wirklich darum geht, ist, selber zu prüfen, fühle ich mich jetzt gerade in der Lage, auf so einen Diskurs oder auch einem eher harten Gespräch, oder bin ich in der Position, jetzt mit ihm Gespräch zu führen? Wenn ich eine Person bin, die nachts irgendwie rumläuft und wird von anderen angepöbelt, oder dann ist die Frage, ist das die richtige Situation, darauf einzugehen, oder ist es vielleicht doch ratsamer, sich selber zu schützen und zu gehen? Und das ist auch mal die Option, die ich vorschlage, zu sagen, es ist eine Option, einfach sich nicht den Diskurs zu stellen oder sagen, ey, ich mag dieses Gespräch nicht führen, entweder beenden wir dieses Gespräch und wir wechseln ein anderes Thema, oder ich gehe jetzt, weil ich das triggert mich so sehr. Vielleicht das, und das kann schon mehr Kosten sein. Ich glaube, ich halte es für besser, seinem Gefühl da nachzugehen, Flucht, Angriff, und das zu gucken, wie kann ich das konstruktiv nutzen, als es über sich ergehen zu lassen. Und wir haben das häufig auch in Gemeinden das Problem, dass wir Meinungen stehen lassen, nicht widersprechen und es runterschlucken. Und aber irgendwo es merkbar zu machen, es ist nicht ein normales Gespräch oder es ist nicht okay, so zu reden. Also wenn man merkt, es ist irgendwie nicht stimmig, zu sagen, ey, können wir das Thema wechseln oder das, oder zumindest sagen, ich sehe das anders. Und lass uns das mal unter vier Augen besprechen, warum ich es anders sehe. Und ich würde mir viel öfter wünschen, in der Gemeindeversammlung, wenn irgendwie was gesagt wird, was auch nicht gut ist, was persönlich ist, verletzend ist, dass man zumindest sagt, hey, so sprechen wir nicht miteinander. Oder das ist nicht okay. Oder ich sehe das anders. Auch wenn man nicht die Zeit hat, das kleinste Detail auszudiskutieren, was auch bei dem Thema nicht gelingt. Du wirst, das ist der zweite Schritt, schwingst dir ab die Vorstellung, du könntest das Argument finden, um den anderen zu widerlegen, weil weil ein Glaube ist immer so offen, ein anderes Argument das so umzudrehen, dass es in meiner Argumentation mir hilft. Also wenn ich nicht bereit bin, Meinungen zu fallen zu lassen, nicht bereit bin, mich widerlegen zu lassen, dann kann der andere so viele Argumente haben, wie ich will. Ich komme nicht weiter. Das geht für andere Bereiche im Leben. Also ich würde sagen, irgendwie Flagge zeigen ist wichtig. Und merkbar zu machen, ey, das ist nicht eine gute Kommunikation, die wir gerade haben. Vielleicht auch auf Widersprüche aufmerksam zu machen. Sagen, du sagst A und B, aber A und B widersprechen sich. Und das möglichst einfach zu erklären, in einfachen Worten. Und was auch, was wir sich gemacht haben im Gespräch, möglichst Falschaussagen nicht wiederholen.
Ja.
Oft wird erstmal 5 Minuten nochmal wiederholt, was der andere gesagt hat, und dann kommt dein Argument. Stattdessen kann man einfach sagen, ich habe Sachen gehört, die fand ich nicht gut, weil, und dann kommst du schon direkt mit deinem Argument, als erstmal 5 Minuten lang zu wiederholen, was der andere vielleicht Falsches gesagt hat, sondern lieber auf dein Argument direkt zu sprechen zu kommen, weil jede Wiederholung ist für den anderen eine Bestätigung. Oder kann sich weiterhin in sein Gehirn reinfräsen.
Ja.
Und gleichzeitig auch diese seelsorgliche Haltung, sich selber wertzuschätzen, aber auch die andere Person versuchen zu wertzuschätzen, weil eine gute Kommunikation gelingt nur, wenn wir auf Augenhöhe sprechen, wenn ich die andere Person verstehen will, und sobald ich merke, es wird handgreiflich, es wird laut, es wird gewaltsam, das Gespräch abbrechen oder sagen, nee, so führen wir kein Gespräch, aber versuchen, auch wenn der andere vielleicht irgendwie verrückt wirkt, ihn verstehen zu wollen. Weil oft ist das ja die Erfahrung von Leuten, dass sie nicht verstanden werden oder dass sie nicht ernst genommen werden. Und dann suchen sie sich natürlich Leute, die sie ernst nehmen. Und es kann sein, wenn wir sie aus unseren Kreisen rausdrängen und sagen, nee, das geht so nicht. Oder also nie auch irgendwie Empathie erleben, so drängen wir sie raus in den Kreisen, wo sie Empathie erleben.
Ja.
Und ja, jetzt die Grillrunde ist echt schwierig. Also wenn das 10 Leute sind, irgendwann immer sagen, Bill Gates, der doch hier, wenn die ernsthaft sagen würde, auch scherzhaft würde ich sagen, wenn jemand sagt, hier Bill Gates, der spritzt sich ja durch die Impfung irgendwelche Mikrochips oder so Bullshit, das deutlich zu sagen, dass das nicht echt ist, zu sagen, nee, das klingt witzig, aber Leute glauben daran, sagt das nicht, oder nein, das wollte Bill Gates, der hat genug Geld, der muss das nicht tun, also vielleicht kurze, logische Antworten zu geben, weil Leute brauchen ja eine Erzählung, deswegen glauben sie an eine Erzählung. Und das wird häufig auch nicht getan. Es wird häufig nur auf widerlegen Wert gelegt bei Argumentation, aber stattdessen zu sagen, warum, was glaube ich eigentlich? Und das ist auch eine Antwort, zu gucken, wenn ich jetzt Probleme damit habe oder sage, diese Erzählung wirkt mir für mich komisch, dann kurz zu verbalisieren, warum finde ich das komisch oder warum glaube ich nicht daran. Das kann schon eine einfache Antwort sein, zu sagen, du sagst das so und so, aber das wirkt für mich sehr unhaltbar, weil für mich ist die Welt nicht schwarz und weiß. Also da einfach eine Gegenerzählung anzubieten und zu sagen, man kann und auch eine Fehlerkultur in der Gemeinde. Also zu sagen, ich kann mich auch mal irren, auch als Pastor zu sagen, vielleicht in der Predigt, hey, vor 2 Jahren habe ich zu dem Thema das gesagt, aber heute würde ich das anders sehen. Da habe ich mich vielleicht sogar geirrt. So eine Fehlerkultur kann dazu führen, dass Leute bereit sind, auch Annahmen abzulegen, weil es für sie kein Gesichtsverlust ist. Oft werden so viele Brücken abgerissen und für sie ist es einfacher, in ihre eigenen Communities zu gehen, als in ihrer Familie oder der Gemeinde zurückzukehren und zu sagen, ey, was ich zu Corona gesagt habe, das war total Bullshit. Da auch eine Fehlerkultur zu haben, eine offene Tür zu haben. Das ist, glaube ich, auch ein Merkmal oder eine Stärke von unserem Glauben, dass wir ja auch von neuen Chancen ausgehen oder eine Fehlerkultur. In der Bibel heißt es ja, wir sollen umkehren. Umkehren, Metanoia ist ja griechisch für erneuerndes Denken. Also mein Denken war auf etwas Falsches oder auf etwas Toxisches, etwas Gefährliches, etwas nicht Gutes, Ungesundes gerichtet. Und ich merke, dass es ungesund ist oder toxisch ist, weil es Feindbilder hat, weil es Gewalt ausübt. Und ich bin bereit, mein Denken zu erneuern. Und das ist aber auch ein Prozess, auf das wir uns einlassen müssen. Das ist kein Schalter, den wir im Glauben umlegen. Ich glaube an Jesus und auf einmal ändert sich mein Denken komplett. Ich habe immer noch gleiche Denkmuster wie vorher, wo ich nicht Christ war oder wo ich an gewisse Verschwörungen geglaubt habe. Aber ich möchte mich dafür öffnen, das zu verändern. Also Metanoia, erneuere meine Gedanken. Ja. Und ich glaube, da fängt an. Und das gelingt nur, wenn man Widerspruch erfährt. Wenn ich immer nur bestätigt werde oder wenn jemand nicht widerspricht. Also oft passiert ja Gürme, jemand labert irgendwie Bullshit und dann wird darüber gelacht oder es wird einfach weitergeredet. Und für die Leute ist das eine Bestätigung. Kein Widerspruch, keine Gegenrede ist für sie, ja, das ist akzeptierte Kommunikation. So darf man reden. Aber wenn man sagt, nee, halt, stopp, so reden wir nicht. Oder einfach sagt, ich sehe es anders, lass uns mal später drüber reden. Dann merken andere, und das ist noch der wichtigere Punkt, die Leute, die nicht an Verschwörung glauben, aber auch nicht sich damit beschäftigt haben, warum es nicht stimmt, also sogenannte unentschlossene Wähler, die muss man erreichen. Die müssen hören, nee, das ist echt verrückt. Also die müssen eine Alternative haben. Das war ganz spannend. Ein Journalist hat sich mal in so eine Chemtrails-Gruppe eingeschleust auf Facebook.
In einer was?
Chemtrails, das sind so Kondensstreifen von Flugzeugen.
Ach so, okay.
Und da glauben ja Leute, dass das Chemtrails sind, das ist chemikalisch, und dass das Gift ist, was von Flugzeugen abgesprüht wird, weil das sieht man ja so schön. Und Dinge, die man gut sieht, da kann man gute Erzählung zu haben, weil man keine Antwort hat, warum wirklich der Kondensstreifen sind. Und da gab es eine Gruppe von Leuten und der war dort und er war irgendwann echt erschüttert, weil die Leute auch langsam suizidal wurden in dieser Gruppe. Ach, weil einerseits hatten sie eine Erklärung für ihre Kopfschmerzen, andererseits ständiges Gefühl zu haben, sie werden vergiftet von oben, weil immer wieder Flugzeuge da schweben, führt dazu, sagen andere sagen, ey, ich wünschte, ich würde sterben, ich muss das nicht mehr erleiden.
Krass,
das kann zu so einem Twist führen, dass von diesem Wissen, das mir Stärke gibt, das mir Bestätigung gibt, kann es auch dazu führen, ey, ich fühle mich so klein, ich fühle mich so, ich kann nichts machen. Und irgendwann hat dieser Journalist dann gemerkt, boah, das ist so extrem. Bevor ich immer austrete aus der Gruppe, viele treten ja in die Gruppen ein, gucken sie es kurz an und gehen wieder raus. Und er hat aber dann den Mut aufgebracht, etwas zu kommentieren oder einen Beitrag zu schreiben und ganz kurz und knapp zu erklären, warum das Bullshit ist. Und er wurde natürlich sofort aus der Gruppe rausgeschmissen. Aber hinterher haben ihn verschiedene Personen angeschrieben auf Facebook, persönlich, und geschrieben, hey, ich war in der Gruppe, weil ich wollte mich damit auseinandersetzen, weil meine Freundin oder Freund, die glaubt daran, die wollten wissen, was stimmt denn daran. Die wollten sich wirklich damit mit dem Thema auseinandersetzen, und die waren so unentschlossen. Und sie haben das gebraucht, dass jemand mal sagt, nee, das stimmt nicht und auch Gründe liefert. Und sie haben es natürlich aus dieser Gruppe rausgeschafft. Mhm. Also das waren das ist ja bei Facebook. 90% oder auch bei Social Media, 90% schweigen. Mhm. Und 5% sind sehr laut. Und auch bei Hate Speech, gewaltsame Rede, du musst dagegen hetzen, du musst dagegen reden, ja. Damit die schweigend lesen, eine Alternative haben. Mhm. Zu sagen, ey, das ist wahrscheinlich nicht so cool, das zu schreiben. Oder so. Mhm. Da ist ja gar nichts. Also eine Gegenrede auch im Internet,
ja.
Im Sinne von, ist total wichtig. Für die schweigende Leserschaft oder die schweigende Hörerschaft. Mhm. Und das gilt ja auch für die Gemeinde. In der Gemeindeversammlung reden ja auch nur 5% maximal und 90% schweigt. Und da für die auch zu sprechen und zu sagen, nee, das so reden wir nicht miteinander.
Ja, finde ich super. Also ich finde, da war total viel drin, was man mitnehmen kann. Und ich glaube, jeder hat da auch wahrscheinlich so eine eigene kleine Herausforderung. Also dem einen fällt es ja vielleicht leichter zu sagen, ich gehe da in so einen Konflikt rein und ich sag, du, das sehe ich aber anders, braucht aber vielleicht irgendwie nochmal eine eigene Überprüfung der Kommunikation. Was ich tatsächlich wichtig finde, nochmal dazu sagen, ich kenne Leute, die sagen, oh, das ist aber so anstrengend, da muss ich mich doch über alles informieren und das ist doch eh schon so viel Information. Ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, dass man als Experte irgendwie jeder Verschwörungserzählung begegnen muss, sondern manchmal reicht es, wie du sagst, zu sagen, ich will das hier nicht stehen lassen, weil ich glaube, zu erkennen, dass das hier nicht stimmen kann. Oder ich habe so ein komisches Gefühl. Und das fand ich auch ein spannendes Ergebnis deiner Arbeit, zu sagen, wenn das nicht geschieht, dann wird das ja weiter verbreitet. Aber wenn man wenigstens anbietet, eine Gegenerzählung, dann könnte das bei Menschen verursachen, dass sie selber in dieses Nachdenken kommen. Und das finde ich auch für unsere Kirchen oder Gemeinden sehr, sehr wichtig, weil wir eben auch doch sehr geprägt sind davon, mir sagt irgendjemand, wie es ist und ich übernehme das einfach so. Und eigentlich wollen wir ja, dass eine Bewegung sein, die selber glaubt, Leute, die für sich erkennen und halten aus, dass Leute zu anderen, manchmal kruden Meinungen kommen, aber dürfen natürlich auch nicht immer alles abwinken und sagen, ach ja, ja, das sind die Verrückten aus dem Nachbarort oder was auch immer. Fällt mir selber auch schwer, dass ich merke, ja, manchmal ist es eher so dieses in den Konflikt gehen, was mir schwer fällt, manchmal ist es aber auch so dieses, oh, ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der das jetzt hier noch machen muss oder so. Und trotzdem glaube ich, will ich echt nochmal sagen, am Schluss, es ist ein ganz hohes Gut unserer demokratischen Gesellschaft, dass wir das können, dass wir so miteinander reden können. Aber es ist auch eine Verantwortung, ne? Also es ist auch eben so dieses, ja, wir sind hier miteinander zusammen und ich finde, da wo wir sind, das ist total wichtig. Mich ermutigt, und das fand ich auch in deiner Arbeit total schön, mich ermutigt das sehr, dass mein Glaube mir eigentlich hilft, die andere Person erstmal positiv zu sehen. Du hast es ganz am Anfang gesagt, auf Augenhöhe und so. Das hat ja nicht nur was Soziales, sondern für mich ist das auch wirklich was Religiöses, zu sagen, ich will erstmal davon ausgehen, dass mein Gegenüber irgendwie das Beste gibt, sagen die einen oder die anderen sagen, dass sie irgendwie auch auf der Suche nach etwas ist das genau. Heißt nicht, dass ich von vornherein richtig bin, sondern ich will erstmal verstehen, hä, wo kommt das denn eigentlich her bei dir? Weil ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Und daraus, finde ich, kann eigentlich was Gutes entstehen. Ich kenne aber auch die Situation, will ich dazu sagen, wo man ganz deutlich sagen muss, so wie du auch gesagt hast, jetzt ist hier Schluss, weil da können wir ja gar nicht reden. Oder ich merke, du bist ja gar nicht offen dafür oder in deinem Weltbild darf man gar nicht zweifeln. Ich kann das, aber dann ist jetzt hier vielleicht auch Schluss. So, ne? Und das finde ich ist echt die Kunst, ne, das rauszufinden.
Das war ein spannender Prozess, dass auch einige mir rückgemeldet haben, die meine Arbeit gelesen haben, die man übrigens im Internet findet. Es ist eine Public Wissen. Einmal googeln, Silas Honeck, sehr Umgang mit Verschwörungstheoretikern, dann findet ihr das schon. Und ein paar, die mir zurückgemeldet haben, ey, die haben es gelesen und die konnten dadurch die Kraft aufbringen, einen Kontaktabbruch zu machen.
Ah, ja.
Zu sagen, ihrer Freundin, Freund zu sagen, hey, ich möchte gerne mit dir befreundet sein, ich mag dich, aber das belastet mich. Wenn du das nicht respektierst, meine Grenze, dann können wir nicht mehr Freunde sein. Mhm. Oder wenn du anfängst, dich dazu werden ändern. Und es gab echt ein paar Leute, die sagten, ja, ich habe dann Mut aufgebracht, einen Kontaktabbruch zu machen, weil ich mich das so psychisch belastet hat, depressiv wurde, schlecht schlafen konnte. Und das ist ein Rat, zu sagen, ja, auch das ist eine Möglichkeit, einmal einen Kontaktabbruch. Besonders schwierig ist es halt bei Familie, ne? Oft gibt es ja diese Phänomen, diese eine Onkel, die eine Tante bei Familienfeiern, und man geht ja so ungern an Weihnachten nach Hause, weil man weiß, da geht es ja wieder um den Ausländer oder die Regierung.
Ja.
Und dann zu sagen, ey, man könnte wirklich sagen, ey, ich mag heute nicht kommen zum Kaffee trinken, weil ihr hetzt immer über die Person, oder so ein Statement zu setzen. Also man muss gar nicht in die Diskussion zu gehen, aber mal zu sagen, ey, mir fällt das schwer zu kommen, weil ihr so einen Umgangston habt oder über bestimmte Personen redet. Und
oder einfach das, einfach sagen, das sehe ich anders. So, ne? Also ich meine, das reicht ja auch nicht mal. Ja.
Ja. Gleichzeitig habe ich gesagt, meine Arbeit, es gibt, oder das war meine, am Ende meine Quintessenz, es gibt nicht den Verschwörungserzähler. So, ich glaube, wir haben alle in uns Anteile, wo wir sagen, es gibt Menschengruppen, es gibt Personen, die sehen wir sympathischer, die vertrauen wir mehr. Das kann für den einen der vertrauenswürdige Pastor, Banker, Bürgermeister sein, die schön Anzug tragen, vertrauenswürdig wirken. Und für die anderen, die für diese, die das System eher kritisch sehen, vielleicht so linken Ecke, die misstrauen Banker, die würden ihr kein Geld anvertrauen. Und und zu merken, ja, es gibt auch, fand ich ein spannendes Buch, was ich empfehlen kann, außer meiner Arbeit, war von zwei Frauen, Katharina Nockhuhn und Pia Lamberti, Fake Facts. Die schreiben verschiedene Kapitel auch über linke Verschwörungserzählungen. Zum Thema Kapitalismus und ganz spannend ist, man auf verschiedenen Bereichen zu sehen, dass das eigentlich alle alle Gesellschaftsschichten betrifft das, und auch ich habe in mir einen Anteil, dass ich Leuten mehr vertrauen kann und anderen, wo ich einfach von Grund auf skeptischer bin, denen ich alles auf der Goldwaage lege, und andere Sachen, andere vertraue ich blind, wo ich auch eher kritischer sein muss, und wir müssen lernen, den einen wohlwollend zu vertrauen, dem wir eher unsympathisch wirken auf uns, und die anderen, die unsere Familie, Leute, die wir sympathisch finden, auch mal kritisch zu sein und das vielleicht gegen zu checken. Also beides. Also, und das ist die Quintessenz mit meinem Thema wohlwollendes Vertrauen, zu glauben, der andere meint es gut, auch wenn nicht alles richtig macht, und gleichzeitig kritisch zu bleiben und gesundes Vertrauen und auch ein wohlwollendes Skepsis, Zweifel zu haben und zu sagen, ich lege das gleichmäßig an. Ich bin kritisch, offen und ich möchte dem anderen auch vertrauen. Und das wäre eine gute Grundhaltung, die wir lernen sollten, ein Leben lang.
Ja.
Ja.
Das, das soll das Schlusswort sein, denn das fand ich auch super an deiner Arbeit. Du hast geschrieben, wohlwollendes Vertrauen und gesund kritisieren. Ne? Also zu sagen, ich versuche mal dahin zu kommen. Also ich will gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde es super und nehme das auch mit in dem Bewusstsein, dass wir viel und weit und in allen möglichen Verschwörungserzählungen drin haben. Aber genau das ist das Thema, dass das halt auch schnell aus dem Ruder gerät, wenn man sich mit dem und dem und dem beschäftigt. Und natürlich streift das Thema ja auch ganz unterschiedliche andere Bereiche. Also du hast ja auch schon, ne, von Terror über Rassismus, über Sexismus und so weiter. Also es gibt so viel, was da auch mit drin hängt, sodass es uns eigentlich...
Ja, was passiert aber... Meine These ist, basiert alles eigentlich auf einer Verschwörungserzählung. Rassismus, Sexismus, basiert immer auf eine gewisse Narrativ, Feindbilder, Absetzung. Und das ist so miteinander verwoben. Besonders der Semitismus ist so vertieft versetzt, das ist ja eigentlich die Urverschwörung, der Glaube. Und das ist ja der radikale Auswirkung, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust und die Shoah wäre nicht möglich gewesen mit der jahrtausendenlangen Geschichte der Judenverfolgung, des Antisemitismus, der Narrative, Brunnen zu vergiften, Kinder zu töten, daraus wächst es. Und das Traurige, es gibt immer noch Leute, die gleichen Quellen nutzen, von den, also was man immer nicht lesen sollte, irgendwie die Texte von den Weisen von Zion, die von den Nazis genutzt werden und heute noch von der Hamas gelesen, genutzt werden, publiziert werden, und das geglaubt wird, dass es eine geheime Weltverschwörung gibt von den Juden in Anführungszeichen.
Ja.
Und deswegen ist es alles miteinander irgendwie verwoben. Und das ist so maßlos, weil die ja nicht reflektieren. man kann die Geschichte immer erweitern, immer kommt man was hinzu und dann wird das am Ende so eine super Verschwörung. Dann man kommt von einem zum nächsten, dann merken wir auch im Gespräch, wir kommen ja von einem zum nächsten und das war für mich eine Erkenntnis. Eigentlich war es ein totales Nischenthema, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich dachte, das interessiert ja keinen, aber ich habe mich damit beschäftigt und am Ende habe ich gedacht, ich glaube, ich habe mehr das Menschsein verstanden. Verstanden, wie ich funktioniere, wie mein Glaube funktioniert und warum ich manche Sachen eher glaube, manche Sachen weniger glaube. Und dachte, ja, irgendwie hat es mich weitergebracht. Indem ich den anderen verstehen wollte, also den anderen besser verstehen lernen wollte und auch ein bisschen meinen Helferkomplex lösen wollte. Wie kann ich dem anderen helfen? Und dann am Ende habe ich gemerkt, ja, ich muss erstmal mit mir selbst reflektieren und ich habe mich besser kennengelernt eigentlich durch diese Arbeit.
Ja.
Ja, cool. Das,
ja, und am Ende kam raus, ich sag's nochmal, und zwar in Bezug auf dein Gegenüber und mein Gegenüber, gesunde Kritik und wohlwollendes Vertrauen. Finde ich super cool. Alright, Silas, wir gehen zum Lagerfeuer. Hast du Lust?
Oh ja, ich liebe Lagerfeuer. Ich bin ja auch Pfadfinder.
Aha, sehr gut. Ja, also stell dir vor, wir sitzen am Lagerfeuer und irgendwann reden wir.
Bist du schon Gössi?
Richtig, reden wir ganz deep miteinander und ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du antwortest aus dem Bauch heraus. Ich glaube tief im Herzen an.
An einen wundervollen Gott, der größer ist als jede Verschwörung und dass ja er größer ist als mein Verstand, dass ich, auch wenn ich nicht alles sehe und erkennen kann oder verstehen kann, ich weiß, er ist gut, er hat die Welt wundervoll geschaffen und er wird diese Welt auch wundervoll vollenden.
Okay. Nächste Aussage. Ist Scheiße, war Scheiße, kann weg.
Semitismus. Semitismus, Nazis, Verschwörungsglaube, ja, das könnte weg.
Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich würde ultra gerne bei Seven vs. Wild mitmachen. Kennst du das?
Ja.
Also, jetzt nicht die dritte Staffel, eher die zweite Staffel, also in Panama auf 7 Tage auf der Insel ausgesetzt werden, mit maximal 7 Gegenständen alleine zu überleben. Das fände ich mal eine ultra geile Challenge. Und genau, ich bin totaler kleiner Fanboy für Sam vs. Wild. Aber die dritte Staffel wäre für mich schon zu hardcore. 14 Tage ausgesetzt zu werden im Team.
Ja.
Und du darfst nur eine Flasche mitnehmen, du kriegst einen Schlafsack und hast eine Flasche und diese Literflasche muss alles reinpassen, was du mitnimmst. Du musst damit 14 Tage überleben. Das wäre ein bisschen schwierig, aber
okay. Ja. Ja, krass. Und ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Über diese Frage habe ich tatsächlich länger nachgedacht, immer wenn du die stellst in deinem Podcast. Es ist mein Bauchgefühl, aber auch überlegt, ich habe gehört, man darf ja auch Personen nehmen, die vielleicht nicht mehr existieren oder wo es real gerade nicht möglich wäre, aber man würde trotzdem gerne mit dieser Person einen Kaffee trinken. Und ich dachte, ja, ich könnte jetzt so gebildet wirken und wie andere große Theologen nennen, die ich bestimmt auch einen Kaffee trinken, also Bonhoeffer oder so, würde ich klar gerne kennenlernen. Aber ich glaube, wenn ich wirklich in ganz tief in meinem Herzen meinen Kaffee trinken würde, ein bisschen sprechen würde, wie er aufgewachsen ist, was ihn bewegt hat zum Glauben und was ihn dazu bewegt hat, mich so zu nennen, wie ich heiße, ist mein verstorbener Vater, der seit 22 Jahren verstorben ist.
Ja.
Da war ich 9 und ich habe ihn nie kennengelernt. Also ich habe Kindheitserinnerungen an ihn, aber der ist von heute auf morgen verstorben und ich würde so gerne mal mit ihm Gespräch führen, weil der für meinen Vornamen verantwortlich ist und meine Mutter gar nicht mehr genau sagen kann, warum, wieso ich Silas Kerem heiße mit Bindestrich.
Okay, cool.
Wenn man meine Arbeit liest, sieht man das ja. Und ich würde ihn gerne kennenlernen und sein Leben, weil der auch aus einem schwierigen Verhältnis kam, aus Bochum, Vater, Großvater, den habe ich auch nicht kennengelernt so richtig, aber mein Vater würde ich gerne mal kennenlernen, cool. Kaffee trinken und ins Gespräch kommen.
Oh, das ist eine schöne Antwort, das berührt mich, finde ich cool. Ja, Silas, das war's schon. Eine Sache muss ich noch eben kurz zurückfragen. Du hast bei Ist Scheiße, War Scheiße, Kann Weg gesagt Semitismus. Du meinst aber bestimmt Antisemitismus, oder?
Ach so, Antisemitismus, genau. Ja, oh.
Genau.
Ja, also nicht, dass also wir... Antijudaismus, ja, genau. Genau. Nicht der... Ich freue mich über unsere jüdischen Geschwister. Ja. Der Semitismus kann bleiben, aber alles, was gegenhält, der Antisemitismus... Ja, genau.
Genau. Nur als kleine,
gut, dass du mich korrigierst.
Ja, nur als kleine Klarstellung. Das ist ja tatsächlich sprachlich jetzt passiert.
Aber gut, dass du widersprochen hast.
Ja.
Hast du was gelernt?
Ja, das hätten wir jetzt noch ein weiteres Gespräch gehabt, glaube ich. Genau. Aber ja, ich danke dir, Silas. Ich danke dir, dass du also offen warst. Also zum einen merkt man, wie leidenschaftlich du bei dem Thema bist und dass dich das beschäftigt, aber auch bis hin zu erzählen und zu sagen, ja, ich habe da selber auch irgendwie meine Anteile, sodass wir uns eingeladen fühlen, auch mal zu überlegen, was sind denn unsere Anteile, bis hin zu dem berührenden Lagerfeuerbekenntnis. Danke, dass du da warst und mitgemacht hast. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und euch allen anderen sei noch gesagt, wir sehen uns, diese Folge kommt raus Mittwoch, der Bundesrat beginnt heute. Wir sehen uns gerne am Donnerstag, hört euch mal die Folge hier voran bei dem Guerilla Talk auf dem Bundesrat, wenn ihr Lust habt über die Thematik, warum verlassen PastorInnen, DiakonInnen den Dienst, in einem kleinen Guerilla Talk zu sprechen in der Lounge um 21 Uhr. Oder wir sehen uns grundsätzlich da, oder ihr kommentiert diese Folge oder was auch immer. Silas, mach's gut. Ciao.
Mach's gut, Dennis. Ciao.